Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn der Digitalisierung, der Zukunft der Arbeit, künstlicher Intelligenz und viel mehr. Ja, Zukunft der Arbeit, also als der Mensch noch im Paradies gelebt hat, da haben wir gejagt, gefischt, gesammelt, aber nicht wirklich gearbeitet. Das hat einfach alles Spaß gemacht und dann kam die Landwirtschaft und mit der Landwirtschaft die Sklaverei. Und ja, derzeit leben wir im Zeitalter der Festanstellung. Was unterscheidet die Anstellung eigentlich von der Sklaverei? Der Sklave ist 24 Stunden am Tag unfrei und der Angestellte nur von 9 bis 5. Wollen wir irgendwann echte Freiheit erreichen? Wollen wir immer in irgendein Büro fahren müssen, wo uns irgendjemand sagt, was wir zu tun haben? Oder sind wir als Menschen, die einen freien Willen haben, haben wir es uns nicht auch verdient, selber die Verantwortung für unsere berufliche Tätigkeit in Zusammenarbeit mit einer Firma, warum nicht, aber selber die Verantwortung zu übernehmen? Ich bin heute zu Gast bei der Coworking Queen. Sie hat ein Buch geschrieben, die Romy Siegel, Do What You Love. Im gut sortierten Buchhandel ist das zu finden und natürlich auch online. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Hallo, es ist mir eine große Ehre.
Ja, freut mich sehr. Wo sind wir denn?
Wir sind heute in meinen heiligen Hallen im Coworking Salzburg, der zweitälteste Coworking Space Österreichs.
Wow, das heißt, du hast damit begonnen, da war Coworking eigentlich den meisten noch unbekannt.
Da war Coworking so, als wäre ein Raumschiff gelandet und alle haben mit großen Augen geschaut und gefragt, was soll das jetzt?
Ja, und was hast du ihnen dann gesagt?
Das ist die neue Art zu arbeiten und let's have some fun.
Let's have some fun. Arbeit und Spaß, wie geht das zusammen?
Das hat meine Mutter auch immer gesagt, wenn jeder nur machen würde, was er gern tut, wo kämen wir denn dahin?
Ja, genau. Genau. Aber jetzt sind wir dorthin gekommen. Was tun denn die Leute hier?
Die Leute hier, die meisten gehen ihrer Selbstständigkeit nach, machen Experimente, versuchen Startups, machen Projekte für Kunden. Wenige sind angestellt und sie haben coole Chefs, denn die Chefs vertrauen ihnen oder Chefinnen und sagen, okay, du kannst auch in einem Coworking-Space deine Arbeit machen, denn was zählt ist nicht das Absitzen von Zeit, sondern das, was dabei rauskommt. Das haben einige schon verstanden und alle diese Firmen, die bei uns sind, haben das verstanden. Und dann macht Arbeit auch Spaß, denn Spaß ist ja nicht was, wo man jetzt nur am Rummelplatz herumsitzt, sondern oder das vermeintliche hedonistische Spaß haben, sondern Spaß bedeutet ja, etwas Sinnvolles zu tun und das Vertrauen genießen, dass dabei was Gutes rauskommt.
Ja, also es kommt eben auf das Ergebnis an, es kommt nicht auf das Absitzen von Stunden an. Ich war auch mal angestellt und da war ich dann richtig gut. Ja, bin ich in der Früh in München mit einer Breze angerückt und dann haben wir erst einmal unter den Kollegen die Zeitung gelesen und irgendwie ist der Tag dann schon herumgegangen. Befriedigend war das nicht. Am Ende fragt man sich, was habe ich jetzt eigentlich getan? Mhm. Jetzt sagst du, viele hier sind selbstständig. Deren Handwerkszeug ist der Laptop oder gibt es da auch andere?
Ja, also den meisten ist schon der Laptop sehr nahe. Manchmal versucht man auch was Handwerkliches im 3D-Drucken oder indem man kreativ sich dann wieder auslebt, wenn man auch mal was Echtes produzieren will, das in kurzer Zeit entsteht, ganz ohne KI. Aber die meisten sind natürlich schon digitale Menschen.
Ja, das heißt, die können überall arbeiten. Warum eigentlich nicht daheim? Im Wohnzimmer ist es doch auch bequem, da muss man gar nicht aus dem Haus.
Das ist super bequem und das habe ich auch gemerkt nach Corona und jetzt mit der aufkommenden Wirtschaftskrise, dass viele Menschen das Homeoffice nicht nur bequem finden, sondern auch viel günstiger preislich. Mhm. Und das hat auch jetzt zu einer Transition von unserem Coworking-Konzept führen müssen. Aber irgendwann kommen die Menschen dann doch drauf, dass immer mit denselben Freunden auf dasselbe Bier gehen, für sozialen Austausch nicht jeder Manns und jeder Frau Sache ist. Und die Leute, die zu uns kommen, genießen den intellektuellen Austausch mit wirklich allen verschiedenen Perspektiven, die man aufs Leben haben kann. Also ich sage immer, in einem Kaffeehaus redest du ja nicht mit den anderen, die im Kaffeehaus sitzen. Aber bei uns kommst du mit den Menschen Menschen ins Gespräch und es ist eigentlich für jeden was dabei. Ich selber genieße das auch jeden Tag, weil es sind jeden Tag fast neue Leute da und jeder bringt was anderes mit.
Ja, also den eigenen Freunden oder dem eigenen Partner immer die gleichen Geschichten über den Beruf zu erzählen. Und ich denke, die werden ja auch sich gegenseitig helfen, oder?
Ja, also es ist jetzt nicht so romantisch, wie das jetzt vielleicht klingt. So, wir sind alle immer füreinander da. Es muss natürlich schon jeder auch schauen, dass er seine eigenen Rechnungen bezahlt. Die allermeisten haben auch Kinder und Familie. Also sie sind schon hier da, um wirklich etwas zu erledigen. Aber das, was man in einem kurzen Gespräch in der Kaffeeküche, wenn man laut ein Problem ausspricht und die Antwort kommt dann von irgendwoher, also diese kurzen Wege, das, was man ja auch in einem Unternehmen immer sagt, das ist der Grund, warum die Leute wieder herkommen sollen, das hat man hier mit teilweise Fremden. Und das ist teilweise so entzückend, dass ich immer noch nach 14 Jahren Gänsehaut bekomme, wenn ich über das nachdenke, was Fremde sich zu geben haben.
Ja, man möchte gemeinsam weiterkommen und wenn man sich da gegenseitig weiterhilft, dann haben beide Seiten was davon. Und ich vermute auch, dass viele, du hast die Kinder angesprochen, also zu Corona, der Lockdown, gleichzeitig Homeschooling und gleichzeitig Homeoffice, das kann eigentlich nur Ministern einfallen, die selber keine Kinder haben. Also irgendwann muss man ja auch raus und man braucht ja auch die Konzentration, man braucht ja auch das Umfeld. Und ich denke, es motiviert auch ein bisschen, die anderen arbeiten zu sehen.
Absolut, das ist auch psychologisch und wissenschaftlich erwiesen, dass wenn Menschen, und da müssen sie gar nicht sehen, was die anderen wirklich machen, aber wenn sie fühlen, andere Menschen sind hier auch und die machen was, dann ist man selber auch gleich viel mehr bei der Sache, lässt sich nicht ablenken von irgendwelchen Haushaltstätigkeiten und man ist auch froh, wenn man am Abend heimgehen kann und dann kann man die Arbeit einfach Arbeit sein lassen und diese Trennung zwischen Beruf und Arbeit, selbst wenn hier auch viele private Gespräche stattfinden, weil es geht jetzt nicht immer nur um Arbeit, manchmal geht es auch um Kindererziehung. Das ist trotzdem auch ein Hauptgrund, warum die Leute dann wieder physische Orte wie diesen aufsuchen.
Das wirklich nutzen. Jetzt bist du da mit sehr viel Enthusiasmus eingestiegen. Was waren denn eigentlich deine Learnings? Was hat denn nicht funktioniert von dem, wo du dir gedacht hast, dass das sicher klappt?
Ja, also was mir von vornherein nicht funktioniert hat, und das war der Grund, warum ich das überhaupt gestartet habe, das war mein Einstieg in die Arbeitswelt. Also ich habe es tatsächlich zweimal probiert, einmal vor dem Studium und einmal nach dem Studium. Und für mich war das nie von Wertschätzung oder von einem Gefühl geprägt, dass ich mich da eben nicht wie ein Sklave gefühlt hätte, sondern ich habe mich tatsächlich, so wie du es in der Einleitung gesagt hast, immer wie ein Sklave gefühlt und in der zweiten Ausprägung nach dem Studium sogar wie ein All-in-Sklave als Junior-Designer mit einem All-in-Vertrag. Also wenn man dann mal draufkommt, wie man da eigentlich unter Wert sich verkauft über viele Jahre, dann habe ich zumindest für mich so viel Energie daraus geschöpft, weil ich so wütend war auf dieses Arbeitssystem, was das mit mir als jungen Menschen macht. Immer in jeder Suppe ein kleines Haar zu finden, um den Preis zu drücken. Das hat mir dann wirklich so viel Energie gegeben. Und ich muss sagen, ich finde Wuda als wirklich positive Energie.
Treiber, ja, man kann die wirklich umsetzen. Mhm.
Und ich bin ein Mensch, der aus Wut das Allermeiste rausholt.
Okay. Was hat dich denn am meisten positiv überrascht? Also womit hast du eigentlich nicht gerechnet?
Womit habe ich nicht gerechnet, dass mich das nach 14 Jahren immer nur so dermaßen begeistert, dass ich selbst eine kürzliche Krise jetzt hinter mir gelassen habe und mir dachte, na, es gibt einfach in meinem Leben nichts Besseres und nichts Sinnvolleres, das ich damit anstellen könnte, weil Probleme wird es in einem neuen Projekt geben oder wenn ich jetzt was Neues starte oder wenn ich sage, na, jetzt probiere ich es doch zum dritten Mal wieder mit einer Anstellung. Probleme gibt es immer und die Frage ist halt einfach, wie gehe ich damit um und wie sehr sehe ich noch den Sinn darin?
Ja. Wie siehst du denn überhaupt die Zukunft der Arbeit? Ist es die Selbstständigkeit?
Ich glaube, das ist gar keine Frage der Selbstständigkeit oder des Angestelltenverhältnisses. Ich glaube, es ist eine Frage, und Ali Malouchi sagt es ja auch immer, sehen wir uns selber wirklich wie Erwachsene? auch in der Arbeitswelt? Oder sind wir in der Arbeitswelt dann plötzlich an Arbeitsschutzgesetze gebunden und das Thema Selbstständigkeit betrifft nur diejenigen, die wirklich selbstständig sind, weil sie haben sich ja auch dafür entschieden und es wird ja unterm Strich sich dann auch für die auszahlen? Nein, ich denke, in der Zukunft werden Menschen wie Menschen behandelt, Kinder wie Menschen behandelt und jeder darf selbstverantwortlich entscheiden, was er möchte und was er nicht möchte.
Jetzt hast du am Anfang diese Führungsstrukturen angesprochen und ich erinnere mich auch ganz gut daran. Also nach der Uni hat man natürlich, ist mir jedenfalls so gegangen, haben wir gedacht, so jetzt top of the world, jetzt hast du die beste Ausbildung, die man überhaupt haben kann. Und dann ist man eben mit Chefs konfrontiert, die, vielleicht tue ich denen auch Unrecht, aber viele davon haben eigentlich deutlich weniger von der Materie verstanden als ich und waren auch nicht wirklich gut im Organisieren. Die waren einfach relativ lang in dieser Firma und das war ein riesiges Unternehmen. Das war für mich sehr, sehr, sehr frustrierend. Wie kann sich aus deiner Sicht Führung jetzt ändern, damit sie auch mit diesem Paradigma der Selbstständigkeit zurechtkommt, oder? Also viele sagen ja, ich habe 200 Mitarbeiter oder 15 Mitarbeiter oder 3000 Mitarbeiter unter mir, die definieren sich ja oft darüber, wie viele Mitarbeiter sie haben und nicht das, was sie leisten. Die sind ja dann eher, denke ich mir, in der Versuchung, die Mitarbeiter einfach in Tasks einzuteilen und ihnen Aufgaben zu geben und da möglichst das Maximum herauszuholen.
Es gibt ja dieses wunderbare Buch New Work Needs Inner Work. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Kern der Sache. Wenn du als Chef oder als Chefin glaubst, dass du noch ein gleich wertvoller Mensch bist, wenn du deine Job Description, deinen tollen Reputationskonzern nicht mehr hast und im LinkedIn auch nicht schreiben musst, ehemaliger CEO von XY, sondern wenn du für dich erkennst, dass egal wie viele Mitarbeiter unter dir sind, du ein wertvoller Mensch bist und das Gleiche auch in einer Selbstständigkeit anbieten könntest und du fühlst dich trotzdem noch gut, ich glaube, dann sind wir am richtigen Weg. Und ich glaube, dieses Inner Work, das betrifft alle Menschen, nicht nur die Chefs, sondern auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und bis hin zu den Leuten, die hier für Sauberkeit sorgen. Also Putzfrau klingt immer so negativ, weil das ist einfach so negativ konnotiert. Aber diese Leute sorgen dafür, dass wir uns hier wohlfühlen. Und ich bin ganz oft selber die Putzfrau. Also ja. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ja. Und das ist auch so ein Punkt für neues Arbeiten. Wenn jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin, jeder Chef von oben bis unten sein eigenes Kaffee-Haferl wegrammen kann, dann glaube ich, das ist für mich so der Kaffee-Haferl-Test. Die Coworker, die hier ankommen und das nicht machen, die müssen nur ein bisschen was lernen. Und diejenigen, die sofort checken, weiß ich, okay, da sind wir am richtigen Weg.
Ja. Hast du jetzt viele Tagesgäste oder sind es eher Wochenmieter, Monatsmieter? Sind die über Jahre bei dir?
Ich habe alles bunt, was du jetzt angesprochen hast, durch den Gemüsegarten. Mir sind die Tages-Coworker und die, die nur kurz mal vorbeikommen. Also jetzt ist gerade für 2 Tage ein kleines Team aus Berlin bei uns eingemietet. Das macht für mich die Magie von Coworking. Ansonsten wäre es ja auch nur eine Bürogemeinschaft. Das macht es natürlich von der Organisation ein bisschen aufwendiger. Aber das ist wunderschön. Also diese neuen Impulse jeden Tag. Man weiß nie genau, wer kommt. Es ruft wer an. Ja, ich wäre in einer Stunde da. Ja, komm.
Okay. Also wie werden die auf dich aufmerksam?
Da gibt es so eine wunderbare digitale Plattform, die heißt Google und die funktioniert für mich wirklich sehr gut.
Okay. Cool. Also man sagt, ich brauche Coworking in Salzburg und dann findet man dich.
Genau. Also diesen Status haben wir uns erarbeitet nach 14 Jahren. Wir haben über 100 5-Sterne-Bewertungen. Das ist mir ganz wichtig. Das ist in der digitalen Welt eine unfassbar gute Währung. Und das sehen die Leute.
Okay. Was hast du denen gezahlt, dass die so gute Bewertungen machen?
Das sind teilweise Leute, die ich gar nicht so gut kenne. Also oft sind ja die Menschen, die nur so kurz mal vorbeikommen, welche, die dann was Positives dalassen. Weil die sind irgendwie unbedarfter, die haben da keinen Hintergedanken und die freuen sich einfach nur, dass es diesen Ort gibt.
Wenn jetzt jemand sagt, okay, Coworking finde ich spannend, das braucht es in meiner Gemeinde auch. Hast du da ein paar Tipps, ja, worauf man achten muss?
Ja, also ich bin dann oft gefragt worden, könntest du uns nicht helfen? Und ich habe viele Jahre jedem geholfen und viel Zeit investiert. Ja. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, okay, lass uns darüber einfach ein Buch schreiben, weil dann können wir sehen, wer interessiert sich wirklich und wer denkt nur mal, das wäre doch vielleicht ganz spannend für unsere leerstehenden Gemeindegebäude oder sowas oder Postfilialen oder was auch immer. Und dieses Buch hat jetzt einen stattlichen Preis und dann sieht man auch wieder, wer es ernst meint.
Ja. Gelingt es dir auch, so ein bisschen eine Community zu formen da drinnen? Also tun die Leute dann auch miteinander was? Oder gibt es feste Events, die sie ja macht? Oder gibt es auch ein Programm?
Ja, natürlich. Also das war jetzt auch in der Neuausrichtung des Pudels Kern. Also unsere Spezialität, unser sogenannter USP ist die Community. Ja. Wir sind jetzt nicht der High-Premium-Coworking-Space, wo jetzt nur Leute reingehen, die sich wirklich die tollste Ausstattung leisten wollen, sondern bei uns ist das Wichtigste, dass die Menschen sich hier wohlfühlen, dass egal, was du vorher gemacht hast, du kommst hier an, du machst dein Ding und durch unsere Veranstaltungen werden die Leute auch miteinander mehr ins Gespräch gebracht. Wir machen monatliche Community-Potlucks, also ein Potluck. Das kommt ursprünglich aus der religiösen Community in den USA. Und da bringt einfach an einem Abend jeder etwas mit, also das Glück im Topf. Man weiß aber eben nicht, wer was mitbringt und das ist auch gewollt. Also nicht so österreichisches Grillabend, der eine bringt Salat und der andere bringt das Fleisch und der nächste bringt Brot, sondern das ist einfach dann ein buntes Buffet und es sagt dir immer auch etwas darüber aus, was du mitbringst über dich und das ist immer spannend, wer was mitbringt. Und der Tisch ist immer reichlich gedeckt, weil eigentlich wäre ja genug, wenn jeder so viel mitbringt, wie er selber isst.
Selber isst, aber meistens bringt man mehr.
Man bringt viel mehr und wir haben dann immer noch Tage danach was zum Essen.
Das ist ja lustig. Potluck, also Pot von der Schüssel. Also jeder nimmt eine Schüssel mit und da sind Nudeln drin oder ganz andere Dinge oder Salate oder was halt gerade... was man gerade...
Oder indische Menschen nehmen was aus ihrer Heimat mit...
Ja. Jetzt gibt es ja Leute, die ihren Urlaub oder überhaupt einen nomadischen Reisestil pflegen. Hast du solche auch, die einfach sagen, ich möchte einmal 3 Monate in Salzburg leben und brauche dann einen Arbeitsplatz dazu?
Habe ich auch. Ich habe mir ursprünglich gedacht, dass dieser Trend viel größer sein würde. Okay. Aber die Leute wollen dann ja doch so mehr auch Sightseeing machen und setzen sich dann nicht stundenlang in ein Büro an einem anderen Ort, sondern die erledigen das dann eher vom Hotel aus.
Okay.
Aber gibt's natürlich auch. Also wenn das Hotel-Internet zu schlecht ist für eine wichtige Videokonferenz, dann kommen sie zu uns.
Und das ist ja auch der Infrastrukturaspekt, oder? Es gibt dann Drucker, gibt's andere?
Ja, Drucker wird zum Glück immer weniger. Also die digitalen Menschen sind tatsächlich digital. Aber hin und wieder muss man irgendwas ausdrucken. Ja, gibt es natürlich auch. Wichtig ist die Kaffeemaschine. Wichtig ist natürlich, dass das Internet immer funktioniert und immer sehr gut funktioniert. Und ansonsten ist es aber mehr so das menschliche Gefühl, nicht alleine zu sein. Und auch die Leute, die auf Reisen zu uns kommen, lassen da manchmal ganz schöne Botschaften da, dass sie sich hier eben auch gut aufgehoben gefühlt haben, weil man mit Locals ins Gespräch kommt.
Ja, also das finde ich auch sehr schön. Also wie ich hereingekommen bin, ist gleich jemand auf mich zugegangen, hat gefragt, ob er mir helfen kann. Und dann habe ich gesagt, ich suche die Romy. Und dann hat er mir gleich beim Suchen geholfen. Das finde ich schön, wenn sich so eine Kultur etabliert. Und wie du sagst, das ist keine Hochglanzangelegenheit. Da fühlt man sich vielleicht auch nicht wirklich wohl. Ja, es soll gemütlich sein. Wir sitzen hier in sehr gemütlichen Couchsesseln, die wir noch extra zusammengestellt haben für unser, damit wir da ein schönes Interview-Ambiente zusammenbringen. Das macht das Ganze sehr heimelig und schön.
Und wenn ich da kurz einhaken darf, deswegen habe ich auch keine große Angst vor der Zukunft. Denn auch wenn wir alle den Gürtel vielleicht ein bisschen enger schnallen müssen, weil vielleicht Förderungen gestrichen werden oder weil vielleicht Kundenaufträge nicht mehr so üppig ausfallen wie in der Vergangenheit. Also ich zumindest für meinen Teil habe gelernt, aus ganz wenig viel zu machen. Und vielleicht ist das so eine Kunst für die Zukunft, dass wir uns das alle wieder ein bisschen herholen. Man muss nicht immer das Allerbeste von allem haben und kann sich trotzdem dabei gut fühlen.
Ja, das glaube ich auch. Also ein bisschen Minimalismus. Und es soll ja eher heimelig sein als steril, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich nutze das ja auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann schaue ich, ob ich eben einen Coworking-Space in der Nähe finde. Natürlich sollte er gut erreichbar sein. Hast du jetzt wahrscheinlich auch, ich meine, wir sind hier im Bereich der Fachhochschule, habe ich das richtig gesehen beim Zurbafahren?
Es ist die Universität Salzburg.
Die Universität Salzburg sogar. Kämen auch viele Studenten, die das nutzen oder sind das eher Unternehmer?
Das sind schon eher Unternehmer, also Studierende kommen weniger. die haben ja ihre eigenen Räume von der Uni zur Verfügung gestellt, natürlich, wo sie auch nichts zahlen müssen. Und da wir nun nicht in der Zeit des bedingungslosen Grundeinkommens sind, muss ich halt was verlangen für die Infrastruktur hier. Genau, deswegen Studierende eher weniger, aber sie sind herzlich willkommen. Doch im Moment ist ein Doktorand aus München da, der kann zu Hause nicht gut arbeiten und genießt die Atmosphäre hier.
Ja, genau. Der nutzt es dann. Ist ja wirklich toll. Hast du auch mitbekommen, dass neue Projekte entstehen, dass Kooperationen entstehen, dass die dann auch rausgehen und sagen, jetzt haben wir eigentlich zu wenig Platz, wir haben uns gefunden und jetzt gründen wir eine größere Firma?
Ja, selbstverständlich. Also ich bin ganz stolz auf den Social Impact Verein, der sich bei uns in der Küche gegründet hat. Der heißt Fair Matching. Das war zu dieser Zeit 2014/15, als Flüchtlinge auch in Salzburg ankamen mit dem Zug. Und wir sind halt nicht zum Bahnhof gegangen und haben geklatscht, sondern wir haben uns in der Küche überlegt, was wäre denn jetzt eine sinnvolle Maßnahme. Und Fair Matching ist bis zum heutigen Tage eine Jobvermittlungsplattform, die Menschen
von woanders
mit Migrationshintergrund, mit ihren Skills, Fähigkeiten und Berufsausbildungen so ernst nimmt, dass man versucht, in Österreich einen halbwegs gleichwertigen Job wiederzufinden. Mhm. Ein Anwalt kann weiterhin als Anwalt arbeiten und muss nicht irgendwo auf der Baustelle oder
Taxifahrer. Ja. Okay. Ich meine, das sind auch wichtige Berufe. Mhm. Allerdings, wenn jemand in seine Ausbildung investiert hat, dann ist es schon wichtig, dass er mit dieser Ausbildung bei uns ankommt. Sonst ist das ja einfach super.
Genau, das ist ein schönes Beispiel dafür, was hier entsteht, wenn die richtigen Leute zusammenkommen. Und die sind dann irgendwann ausgezogen, weil die wollten einen eigenen Veranstaltungsraum auch anbieten. Und sie sind herausgewachsen.
Schön, dass das so funktioniert. Du hast am Anfang erzählt, so deine persönliche Motivation, in diese Geschichte einzusteigen. Aber du hast das Ganze ja auch irgendwie finanzieren müssen. Gibt es da auch Förderungen? Gibt es da Unterstützung von der öffentlichen Hand? Oder geht es rein auf eigenes unternehmerisches Risiko?
Ja, es ist Zweiteres. Mhm. Deswegen habe ich auch kein Problem, wenn eben jetzt der Gürtel enger geschnallt werden muss mit einem Sparpaket in Österreich. Mhm. Brauchst du nur Zeitung oder Fernsehen schauen. Ja. Jeden Tag, wie gesagt, wir müssen sparen. Und ja, dann sparen wir. Und den Coworking Space wird es trotzdem weitergeben, weil wir nie von Förderungen abhängig waren. Also mir war das auch von der Philosophie her immer wichtig. Do what you love kann ich nur machen, wenn ich eigenständig bin. Wenn ich etwas mache, wo ich nicht abhängig bin von einer Politik, von einem Fördergeber oder von einem Zeitgeist. Und deswegen ist mir das Marktwirtschaftliche einfach ganz nahe, etwas zu machen, wofür die Menschen bezahlen.
Mhm. Do what you love, das ist ja auch das Motto auf dem Buch drauf. Und du hast eingangs ja so nett erzählt, deine Mama hat das gesagt, wenn jeder das machen würde, was ihm Spaß macht, wo kämen wir dahin? Wo kommen wir denn dahin?
Ja, wir kommen vielleicht in eine Welt, wo wirklich jeder mit seinen Talenten und Potenzialen auch sich selber erkennt, wo jeder auch sagt, okay, mir macht es nun mal Spaß, die Buchhaltung zu machen. Und ich muss jetzt nicht irgendwie Manager werden, sondern meine Fachexpertise hat den gleichen Stellenwert wie eine höher gestellte, vermeintlich. Mhm. Also in meinem Berufsleben war es immer so, dass wenn man weiterkommen wollte, musste man irgendwann Manager werden. Ja. Und die besten Designer in dieser Firma,
die sind meist keine guten Manager.
Nein. Ja. Und diesen Weg muss man verlassen. Das ist altes Arbeitsdenken.
Ja.
Jeder soll das machen, wo er am besten in diesem Puzzle der ganzen Welt aufgehoben ist. Und wenn er am falschen Platz ist, ist es ein Schaden für jeden.
In der Industrialisierung besteht ja die Idee, wir schreiben eine Stelle aus, wir haben eine Stellenbeschreibung und dann schauen wir, wer am besten in diese Stelle passt. Das funktioniert ja nicht mehr. Wie findet man denn das, was man liebt?
Ich denke, man muss viel ausprobieren. Mhm. Ich hatte das große Glück, und es steht auch in diesem Stern da auf dem Buch drauf, den Begründer der New Work Movement,
den Fridtjof Bergmann,
den Professor Fridtjof Bergmann zu treffen.
Ist ja Burgenländer und Kanadier.
Mhm. Es war eine wunderbare Reise in die USA und durch einen großen Zufall habe ich ihn persönlich getroffen und wir haben uns irgendwie doch, obwohl des großen Altersunterschieds, auf einer Seelenverwandtschaftsebene ineinander verliebt, kann man schon fast sagen. Mhm. Ich habe dann mit einem über 80-Jährigen immer wieder Skype-Konferenzen geführt zwischen 2014 und 2018.
Also der Fridtjof Bergmann sagt ja, man soll das tun, was man wirklich, wirklich will.
Genau,
das ist wirklich.
das kann man eben nur herausfinden, wenn man viel ausprobiert. Er selber war ja Matrose, er war Boxer, er war Landarbeiter, er war eben emeritierter Philosophieprofessor an einer sehr bekannten amerikanischen Universität, ich glaube, es war Harvard. Und er konnte sich eben nur in diese Arbeitswelt so hineinfühlen, weil er so viele verschiedene Dinge ausprobiert hat. Und das würde ich auch Menschen empfehlen, die noch nicht so ganz genau wissen. Es gibt ja Leute, die wissen es von Kindheit an, was sie werden wollen. Und dann gibt es Leute, die wissen es nicht. Und dann kann ich nur sagen, ausprobieren.
Ja. Wie geht es zusammen? Also es gibt ja auch die Philosophie aus St. Gallen, zu sagen, man soll das tun, wo man gut ist. Und nicht das, was man lebt, weil mit dem, wo man gut ist, kann man auch wirklich was verdienen. Wie siehst du dieses Spannungsfeld zwischen Kompetenz und Leidenschaft?
Also man ist ja meistens darin gut, was man gern tut. Man kann auch gut sein, obwohl man es etwas nicht gern tut. Die Frage ist nur, wie nachhaltig körperlich und seelisch das dann ist. Am besten wäre es natürlich, man kann beides vereinen.
Ja. Und es gibt ja auch immer mehr Möglichkeiten. Im Römischen Reich hat es, wenn man nachschaut, 200 Berufe gegeben. Im Mittelalter waren es ungefähr 2000. Wir haben jetzt 20.000 ungefähr Fachhochschulstudiengänge. Also es wird ja immer differenzierter und unübersichtlicher, aber es gibt immer viel mehr Möglichkeiten. Ja? Und ich denke, das auszuprobieren und auch zu schauen und sich beraten zu lassen und viele Möglichkeiten zu finden. Und tun eigentlich einige der Dienstleister, die hier sind, haben die auch Kunden in aller Welt oder haben deine Insassen, wenn ich so sagen darf, haben die eher dann regionale Kundschaft oder arbeiten die auch international?
Also die sind total international. Ja. Ich würde mal sagen, die meisten Menschen, die zwar in Salzburg leben und zu mir kommen, sind gar nicht von da und suchen auch Anschluss und sind deswegen da und die arbeiten für alle Herren Länder. Also das weiß ich oft gar nicht, teilweise auch für große Konzerne.
Ja. Und das ist ja der Clou, ich muss meinen Arbeitsplatz nicht mehr dorthin verlegen, wo die Fabrik ist oder wo das Bürogebäude ist, sondern ich kann einmal 3 Monate dort Wertschöpfung abliefern und dann 3 Monate da. Mhm. Es gibt so schöne Beispiele, dass bei bestimmten Projekten jemand nur 2-3 Tage an diesem Projekt ein ganz spezielles Problem löst, weil er eben da genau die richtige Erfahrung dafür hat und dann geht er woanders hin. Mhm. Während mit der klassischen Festanstellung muss ich ja die Spezialisten, die ich vielleicht eigentlich nur 3 Tage im Monat brauche in meiner Firma, muss ich sie trotzdem die anderen Tage auch noch beschäftigen, eben mit Arbeiten, die denen gar nicht Spaß machen. Ich brauche ja den Spezialisten für diesen einen Fall. Viel besser wäre eben zu sagen, ich greife auf die Leute zu, egal wo die sind.
Absolut. Und das, also was du jetzt sagst, dass man auch so quasi auf Wanderschaft geht, das hat es ja früher auch schon gegeben. Die Zimmerer-Leute, die dann weggeschickt wurden, um eben andere Fertigkeiten von anderen Regionen auf der Welt kennenzulernen, das gibt es ja teilweise bis heute. Also wir haben in unserem Dorf manchmal solche Leute zu Besuch, die sind dann auf der Walz.
Genau, die haben einen ganz schwarzen so Kurzhandanzug an.
Und das ist schon was Tolles, also dass man nicht nur immer in seinem eigenen Dunstkreis und sie denkt, man weiß eh schon alles und man kann schon alles und man ist eh der Beste. Und ich glaube, das ist auch die Philosophie von den Leuten hier, dass die doch, obwohl sie wissen, was sie können, offen genug sind, sich auf andere, auf die Fähigkeiten und die Perspektive, wie man die Welt sehen kann, einlassen können.
Und das ist ja auch ein Platz, wo man kennenlernt, was ganz andere tun. Ja, da kann man ganz neue Dinge entdecken, die man vielleicht auch tun möchte. Und dann kann man einmal mitarbeiten und mithelfen und dort reinschnuppern. Wie geht es denn bei dir weiter? Was steht denn auf dem Programm? Was gibt es denn Neues?
Was gibt es denn Neues? Also wir haben vor kurzem eben den Coworking Space in eine neue Ära gehoben. Wir sind jetzt sozusagen von einem Ort, an dem Tische vermietet werden, hin zu einem Club gewechselt. Also wir sind jetzt sowas wie ein Arbeitsclub. Bei uns kannst du wie in einem Fitnessstudio für 100 Euro im Monat einchecken.
Ja.
Du nimmst dann einen Platz, der gerade frei ist, also dieses Dedicated Desks, das ist mehr so diese alte Denke. Und jetzt nimmst du eben einen Platz, der frei ist und sollte mal keiner frei ist, was ich hoffe, dass irgendwann passieren wird, dann musst du halt ein bisschen warten oder an einem Esstisch Platz nehmen. Also auch hier wieder, wir bedienen keine Egos, sondern wir bedienen Menschen, die verstehen, worum es bei dieser Sache geht. und die Lust drauf haben, andere zu treffen, die Teil von diesem Club sein wollen, die Teil davon sein wollen, dass Menschen positiv in die Zukunft schauen. Wir sind eine Nicht-Jammer-Kultur, das kann ich schon für uns behaupten. Wir finden Lösungen für alle Probleme. Und eben so eine Lösung war jetzt eben das Problem, dass Coworking, so wie es bislang funktioniert hat, 13, 14 Jahre lang nicht mehr funktioniert. Und der Club ist die Antwort darauf.
Jetzt gibt es also einen Mitgliedsbeitrag. Genau. Du hast eine Basisfinanzierung auf diese Art und Weise. Zahlt man dann auch für die konkrete Benutzung noch einmal zusätzlich oder reicht da so wie im Fitnessstudio die Basisgebühr?
Also mit der Basisgebühr kannst du coworken. Zusätzlich zahlst du für zusätzliche Services, ja, so wie auch im Fitnessstudio für Besprechungsräume, für Konferenzräume.
Ja, wenn man das alles braucht. Ach, das finde ich spannend. Machst du das, bis du in Pension gehst?
Also ich habe nie vor, in Pension zu gehen, weil ich glaube, das ist das Ende meiner Kreativität. Ich werde mir mein Leben so gestalten, dass wenn ich auf das hier wirklich mal keine Lust mehr habe, dann mache ich was Neues.
Ja, das ist eine gute Antwort. Also ich möchte auch gerne als Redner irgendwann tot von der Bühne fallen und so lange machen, wie es halt irgendwie geht. Der Friedrich Bergmann, über den wir ja vorhin gesprochen haben, ist noch im Rollstuhl aufgetreten. Ja, warum nicht? Er hat ja eigentlich noch einmal eine zweite Berühmtheit erlangt, ja, als dieses New Work-Thema dann wirklich einmal sehr aufgekommen ist. Ich finde es sehr spannend, wie er damit auch umgegangen ist.
Also von daher sehe ich mich eigentlich sogar mehr wie ein Künstler. Wenn ein Künstler nicht mehr seine Bilder machen kann oder seine Kunst, dann was macht er dann?
Ja, wir versuchen ja, Fehler von vornherein auszuschließen. Das ist ja so diese industrielle Idee. Ich kann ja nicht tausende Autos ausliefern. Wenn die alle einen Fehler haben, müsste ich sie zurückrufen. Das heißt, Fehler muss man grundsätzlich vermeiden. Wie schaut es in Zukunft aus?
Ich denke, Fehler sind Teil unserer Lernkurve. Gerade in unserem Bereich, wo es um Innovation und um Startups geht, ist es so wichtig, und auch wenn es um Förderungen geht, bei Förderungen sind ja Fehler auch nicht erlaubt. Du kannst nicht etwas machen und dann anders abrechnen als ursprünglich geplant.
Schwierig.
Geht gar nicht. Und da beißt sich halt die Katze irgendwie in den Schwanz, weil man kann nicht auf Innovation tun und dann aber Fehler nicht zulassen. Also im Innovations- und Neuentwicklungsprozess ist Fehlerkultur unvermeidbar.
Ja.
Also nur Fehler vertuschen geht halt gar nicht.
Genau.
Aber aus Fehlern lernen, möglichst schnell. Wir sagen dazu Fail Forward. Wir haben ja auch die Fuck Up Nights in unserer Community. Wir machen ganz oft so Abende, wo Alexandra Nagele einlädt, eine Scheitergeschichte auf der Bühne zu erzählen und auch den eigenen Anteil daran zu erkennen, was man daraus gelernt hat und zu welcher Person einem dieses Learning gemacht hat.
Aus Erfolgen kann man ja nichts lernen.
Ganz genau.
Ja, du kannst nur aus dem lernen und dann halt schnell reagieren und die Dinge lösen. Ja, gut. Romy, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst im Podcast und dass wir hier bei dir zu Gast sein haben dürfen im Coworking Salzburg.
Sehr gerne.
Wir haben uns beschäftigt mit den ganz konkreten Problemen, Herausforderungen, die es bedeutet, einen Coworking-Space zu haben und warum man das eigentlich tut. Und auch den philosophischen Background haben wir beleuchtet, also der Friedrich Bergmann mit seiner neuen Arbeit, wie wird sich das wohl verändern, wie geht man mit Fehlern um, also sehr viele Aspekte. Und wir haben ja auch dein Buch vorgestellt, wenn jemand also einen Coworking Space selber gründen möchte, dann empfehlen wir Do What You Love, Untertitel The Coworking Guide to the Galaxy. Das ist so ein Zitat, das mich natürlich sofort angesprochen hat, wie man ein Weltklasse Coworking Gastgeber wird und dadurch Weltklasse Menschen anzieht. Coole Idee. Dankeschön.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.